Vis-à-vis.
Stefan Lambe ist Dokumentarist und Beobachter der Politik seit vielen Jahren. Er hat die wichtigsten deutschen Politiker, die Top-Akteure der deutschen Bundesregierung, in den letzten Krisenmonaten ausführlich intensiv beobachten können, begleiten können. Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck, Finanzminister Lindner, Außenministerin Baerbock. Ja, und seine Eindrücke und Erfahrungen sind am Abend in der ARD-Dokumentation Ernstfall gleich nach der Tagesschau zu sehen. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Über alles können wir uns unterhalten. Erstmal herzlich willkommen hier im Vis-à-vis des RBB 24 Inforadio aus Berlin. Stefan Lambe, hallo.
Hallo Herr Wild, grüße Sie.
Zu sehen sind ja in dem Film mehr als die Bilder, die wir normalerweise kennen. Am Podium, im Parlament, auf dem roten Teppich, aussteigend aus der Limousine, auch mal in der Talkshow, wo ein bisschen mehr Persönlichkeit von Politikern zu sehen ist. Aber wie kam es dazu, dass Sie so nah rankommen an die?
Ich habe direkt nach der Bundestagswahl mit den wichtigsten Vertretern der sich dann formierenden Bundesregierung gesprochen, gefragt, ob ich sie für knapp 2 Jahre begleiten kann. Und habe das dann vom ersten Tag ihrer Amtszeit an getan. Da gab es den Krieg noch nicht. Und ich dachte, es wird ein Film und auch ein Buch über die Art und Weise, wie die neue Regierung das Land in Richtung Klimaneutralität umbaut und auch noch die Pandemie. Dann brach der Krieg aus und es wurde alles anders für die Regierung, auch für mich. Ich war in diesen Wochen und Monaten sehr viel mit den wichtigsten Akteuren auf Reisen. Also mit dem Bundeskanzler in Washington, später in Peking, in Saudi-Arabien, mit der Außenministerin in der Sahelzone, mit Robert Habeck in Singapur. Und da lernt man sich zum einen besser kennen, weil es da keinen Termindruck gibt auf langen Flügen. Die sind teilweise 12, 13, 14 Stunden lang. Und ich hatte immer Gelegenheit, mit denen exklusive Interviews zu führen.
Redebereit waren die natürlich, Herr Lambe, aber waren die auch offen und gesprächsbereit?
Naja, nach meinem Gefühl schon. Und ich kann sagen, dass ich das ja nun schon seit ein paar Jahren mache. Angela Merkel habe ich auch häufiger porträtieren können, interviewen können. Die war da eher misstrauisch. Ihre Interviews mit mir wurden immer kürzer. Das war bei Olaf Scholz anders. Der hat sich eingelassen auf das Projekt und hat auch mehrfach mit mir gesprochen. Also nicht nur ein längeres Interview, sondern immer mal wieder im Büro, auf der Terrasse des Kanzleramtes, in Regierungsflugzeugen. Also das fand ich schon ungewöhnlich. Also auch für Olaf Scholz, dem man ja nachsagt, dass er eher spröde ist, in dem Film und für das Buch hat er sich nach meinem Gefühl ziemlich geöffnet.
Man muss fragen, sind Politiker ehrlich? Denn die sprechen meist gar nicht von Gesprächen, sondern von Kommunikation und meinen damit vielleicht nicht etwas, was sie falsch sagen, sondern was sie dann eher nicht sagen. Oder sie wollen sehr kontrollieren, wie sie sagen.
Naja, das preise ich ein. Also das kenne ich das Spiel und umgekehrt kennen die das Spiel, was wir Journalisten spielen, dass wir eben versuchen, hinter die Kulissen zu blicken. Also ich lasse mich da nicht leicht blenden und wenn es Sprechblasen sind oder eine deutlich erkennbare Kommunikationsstrategie, die in die Irre führt, dann glaube ich, kann ich das erkennen und gebe mir Mühe, das zu enttarnen.
Sie sprechen auffällig häufig Gefühle an. Ob Politiker etwa verwundet sind oder ob sie was davongetragen haben in Auseinandersetzungen, das werden Politiker in der Regel vermeiden zu beantworten. Der eine macht das auch nicht, der Christian Lindner, der sagt, nee, es gibt keine Verwundung. Aber die anderen lassen sich drauf ein. Auch das ehrlich?
Nee, Lindner hat sich auch drauf eingelassen, nur seine Antwort ist eine andere. Robert Habeck spricht von Wunden, die er davongetragen hat. Annalena Baerbock habe ich beobachten können auf einem langen Flug von Afrika zurück nach Berlin. Da gab es kurz vorher im russischen Staatsfernsehen einen Mordaufruf gegen sie. Und in der Situation frage ich sie, was das mit ihr macht. Und sie war da ziemlich ergriffen. Und warum sollten Politiker das nicht zum Ausdruck bringen? Also es handelt sich um einen Mordaufruf, egal ob man Politikerin ist oder nicht. Natürlich ist das eine Sache, die einem sehr nahe geht. Und ich finde, Politiker haben dasselbe Recht wie andere Menschen auch, das auszudrücken und sich dagegen zur Wehr zu setzen.
Ihr Film und auch das Buch heißt ja Ernstfall. Das heißt, auch ganz persönlich wird es ernst für die Politiker, wenn sie sich in so ein Krisengebiet bewegen, was ja Annalena Baerbock als Erste gemacht hat. Sie ist als Erste in die Ukraine und Olaf Scholz ist dann später mit dem Zug, da ist er auch zu sehen, mit Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten sind sie unterwegs. Gleichwohl, da es geht wieder so in Richtung, welche Signale sende ich aus? Was soll möglichst bei den Leuten ankommen? Eine Frage ist mir aufgefallen. Sie fragen, ob eine Politikerin, das ist Annalena Baerbock, etwas bereut. Das ist ja auch eine Kategorie, ja, ich würde mal sagen, bestenfalls moralisch. Ne? Man bereut seine Sünden oder vielleicht Fehler. Was kommt da?
Das war zunächst mal eine ganz offene Frage. Und das gehört ja auch zu einer gewissen Halbzeitbilanz. Ich mache einen kurzen Ausflug in die Welt des Jazz. Mir hat mal ein Jazzmusiker gesagt, das war der Arrangeur von Miles Davis, im Jazz geht es nicht nur um die Noten, die man spielt, sondern auch um die Noten, die man nicht spielt. Annalena Baerbock habe ich also gefragt, ob sie etwas bereut, und sie lässt sich 10 Sekunden Zeit mit der Antwort. Im Film lasse ich genau diese 10 Sekunden stehen. Und die sind mir genauso wichtig, 10 Sekunden Schweigen, wie die Antwort, die dann folgt.
Ist auch beeindruckend, muss ich sagen. Es kommt so an, dass sie nicht nur überlegen muss, sondern sie das auch mal ankommen lassen muss, was als Frage da ist. Aber sie stellt sich auch dieser Frage. Stefan Lambi hat einen Film gemacht über die deutschen Spitzenpolitiker, die agiert haben in einer Situation. Sie nennen das in Ihrem Film, in Ihrem Buch Ernstfall, die aber so völlig unvorhersehbar war. Noch Tage bevor Putin seine Truppen zum Angriff schickt in die Ukraine, glauben die meisten Menschen das immer noch nicht, nicht mal die Spitzenpolitiker. Auch da die Frage an den Vizekanzler, seid ihr gut informiert worden, seid ihr richtig informiert worden von den Geheimdiensten, und es kommt raus, nein.
Genau so. Also der Ernstfall war für den amerikanischen und den britischen Geheimdienst offenbar klarer erkennbar als für den Bundesnachrichtendienst, dessen Aufgabe das ist, die Bundesregierung zu informieren. Laut Robert Habeck hat der BND ihm, Habeck, signalisiert, das wird nur eine Übung sein, wohingegen der britische und amerikanische Geheimdienst sehr klar nicht nur davon gesprochen hat, dass es eine Invasion geben wird, sondern die genaue Uhrzeit vorhergesagt hat. Also da gibt es eine Diskrepanz, und ja, Sie beschreiben das richtig, Robert Habeck fühlte sich vom Bundesnachrichtendienst nicht korrekt informiert.
Und die Situation ist eine, die man nicht vorhersehen konnte und auf die man auch keine angemessene Antwort in der Schublade liegen hatte. Was haben Sie erfahren von diesen Spitzenpolitikern und Politikerinnen, wie sie damit umgegangen sind?
Naja, man konnte schon eine Antwort entwickeln, weil es war der Bundesnachrichtendienst, der nicht richtig informiert hat. Die amerikanischen Regierungsmitglieder und die britischen wurden offenkundig präziser informiert. Die konnten sich darauf einstellen und haben dann auch gewarnt, haben also früher als zum Beispiel das Auswärtige Amt die eigenen Staatsbürger aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Da hat sich die Bundesregierung etwas mehr Zeit gelassen. Also in den Tagen vorher konnte man sich darauf einstellen, wenn man denn die Signale richtig vom BND bekommen hat und richtig deuten konnte.
Krieg in Europa, aber nicht Deutschland im Krieg. Wie haben die Politiker, die Sie begleitet haben, diese Situation erfasst? Wie sind Sie damit umgegangen?
Das ist ein Verdienst von der Bundesregierung, dass sie die Ukraine unterstützt, militärisch, wirtschaftlich, politisch, ohne selber Soldaten in die Ukraine zu schicken. Ohne Wladimir Putin zu einem Gegenschlag zu provozieren, der zu einer weiteren Eskalation und auch geografischen Ausweitung des Krieges führen würde. Das ist nicht trivial. Putin hat im Laufe der Arbeiten für den Film und das Buch wiederholt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Das musste man ernst nehmen, das muss man auch heute noch ernst nehmen. Insofern konnte die Bundesregierung nicht wissen, was sie auslösen würde mit der Lieferung von Waffen, zunehmend schweren Waffen, an die Ukraine. Und das hinbekommen zu haben, also die rote Linie ausgedehnt zu haben, immer weiter, das ist der Bundesregierung geglückt. Nicht alles ist ihr geglückt bei der Unterstützung der Ukraine, aber immerhin, sie unterstützt die Ukraine und verhindert, zumindest bislang, eine geografische Ausweitung, die letztlich einen dritten Weltkrieg zur Folge haben würde.
Über das Tempo war man sich nicht einig. Auch das kommt raus bei Ihren Recherchen.
Am Anfang ging es Holter die Polter. Noch kurz vor Kriegsbeginn haben Olaf Scholz und Annalena Baerbock gesagt, wir liefern keine letalen Waffen an die Ukraine in ein Kriegs- oder Krisengebiet. Das wurde dann 2 Tage nach Kriegsbeginn innerhalb von wenigen dramatischen Stunden kassiert. Anschließend hat sich vor allem der Bundeskanzler aber viel mehr Zeit gelassen mit den Entscheidungen, Waffen zu liefern. Das tut er bis heute. wenn es darum geht, Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern. Und das kann man zu langsam empfinden und möglicherweise war das im Herbst vergangenen Jahres auch zu spät, sich dann für die Lieferung von Leopard-Panzern zu entscheiden. Das passierte dann erst Monate später, nämlich im Januar. Die Zeit konnte Russland nutzen und seine Stellung in der Ostukraine ausbauen. Aber nochmal, Scholz und die Bundesregierung konnte und kann nicht wissen, wie Putin darauf reagieren würde. Insofern ist es immer ein Vortasten gewesen. Ich kann das dem Kanzler nicht wirklich übel nehmen, dass er in dieser doch so entscheidenden Frage vorsichtig agiert.
Da merkt man augenscheinlich bei den Bildern, wie einsam manchmal Politiker bei ihren Entscheidungen sind. Auch die Zeitenwende, die Olaf Scholz wenige Tage nach Kriegsbeginn propagiert hat, die er zitiert hat, wo er dann angekündigt hat, 100 Milliarden in einen Fonds geben zu wollen, nicht alleine, sondern als Bundesregierung für militärische Aufrüstung, für die Bundeswehr. Das war scheinbar, so genau wissen wir es nicht, aber nicht abgesprochen, auch da eine gewisse Einsamkeit für Scholz, dem vorgeworfen wird, dass er nicht führungsstark sei, dass er viel moderiere. Wie empfinden Sie das nach dieser Beobachtung?
Na, ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die in diesen Stunden dabei waren oder mit ihm kommuniziert haben. Olaf Scholz hat am 26. Februar, einen Tag vor der Zeitenwende-Rede im Bundestag, seine wichtigsten Vertrauten um sich geschart, um mit denen die Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zu verabreden. In dem Moment, wo klar war, wie sich die Bundesregierung entscheiden würde, hat er alle aus seinem Büro gebeten, um für einen Moment noch ganz alleine zu sein und das zu durchdenken. Weil am Ende muss nicht irgendein Berater dafür gerade stehen, sondern der Kanzler selbst.
Ja, und zu den ganz engen Beratern gehört Wolfgang Schmidt. Das ist ein Gesicht, das man nicht in den Talkshows sieht, ist aber sehr wichtig, dahinter steht ein sehr wichtiger Mann. Das ist nämlich der Vertraute und Kanzleramtschef. Mit Ihnen hat er aber gesprochen.
Genau, ich kenne Wolfgang Schmidt seit einigen Jahren, habe ihn sehr früh gefragt, ob er sich an diesem Projekt beteiligen möchte. Und er hat mir über die Monate immer wieder bereitwillig Rede und Auskunft gegeben. Ja.
Stefan Lambe hat einen Film gemacht, der heißt Ernstfall, Regieren am Limit. Eine TV-Doku zu sehen in der ARD am Abend und natürlich auch in der ARD-Mediathek. Er hat auch ein Buch geschrieben mit demselben Titel beim Verlag C.H. Beck erschienen. Sie haben beobachtet, Sie haben gesprochen mit den Wichtigen in diesem Land, aber vor allen Dingen auch sprechen können mit Olaf Scholz, mit dem Kanzler. Und da ist eine Frage dabei, wie es im Moment denn ausschaut. Und dann kommt die etwas lapidare, sehr gelassene Antwort. In der Küche ist es heiß. Was hat Scholz damit gemeint? Und wo kommt diese Gelassenheit eigentlich her?
An dem Tag hatte er ausgesprochen gute Laune. Die Sonne schien, wir waren auf der großen Terrasse des Kanzleramtes. Er hatte kurz davor Besuch von Wolodymyr Selenskyj bekommen. Das gefiel ihm. Selenskyj hatte sich bei ihm in aller Form bedankt für die Unterstützung, was alles andere als selbstverständlich war. Aber er hatte ein großes innenpolitisches Problem, die Auseinandersetzung um das sogenannte Heizungsgesetz. Und die Wellen schlugen hoch. Und in der Phase, sagt Olaf Scholz, mit Blick auf das Heizungsgesetz, in der Küche ist es heiß. Mit anderen Worten, wenn man regiert in einer Koalition, dann gibt es immer Auseinandersetzungen, immer Streit und dann ist es in der Küche eben ziemlich heiß. Und wem es in der Küche zu heiß ist, heißt es so schön, der sollte nicht Koch werden.
Verständlich, aber das Essen muss dann nachher auch schmecken und es muss nähren. Nutzt die Bundesregierung die Chancen oder hat sie sich zerstritten?
Sie nutzt die Chancen nicht genug. Es sind drei sehr unterschiedliche Parteien, was gut ist, wenn man das Land in Richtung Klimaneutralität umbauen will. Weil da muss man in die Breite der Bevölkerung wirken. Das können drei unterschiedliche Partner besser als nur eine Zweierkoalition. Und da hat die Bundesregierung ihr Potenzial nicht ausgeschöpft. Im Gegenteil, aus der positiven Energie des Anfangs wurde zunehmend eine negative Energie, was auch daran liegt, dass die FDP einige Landtagswahlen verloren hat und sich offenkundig vorgenommen hat, in der Regierung sichtbarer zu werden, zulasten der Partner, vor allem zulasten der Grünen.
Dabei weisen Sie auch in Ihrem Buch darauf hin, dass die größte Herausforderung eigentlich dieser Generation der Klimawandel ist und die Bewältigung seiner Folgen. Da sprechen Sie auch davon, dass diese Generation möglicherweise die mit dem größten Zynismus ist, dass man einfach so weitermacht, obwohl man doch weiß oder innerhalb von einer halben Stunde Laptop-Recherche erfahren kann, dass es so nicht weitergeht. Wo kommen jetzt eigentlich Integrität und Vernunft her? Auch aus dieser Regierung? Sie trauen dir offenbar immer noch viel zu.
Naja, mein Vertrauen hat ein bisschen gelitten in den letzten Monaten, wenn ich mir die Auseinandersetzung um das Heizungsgesetz angeschaut habe, was im Kern dringend notwendig ist, wenn man weiß, dass ungefähr ein Drittel der Emissionen aus dem Gebäudesektor stammen. Das wissen alle Partner, das wissen auch die Politiker und Politikerinnen außerhalb dieser Regierung, also der Opposition, wenn sie denn die wissenschaftlichen Fakten ernst nehmen. Und dass man sich dieser Situation nicht mit der notwendigen Konsequenz stellt, ist im Ergebnis enttäuschend. Aber jetzt sind wir zur Halbzeit der Koalition. Man sollte jetzt nicht nur schwarz malen, aber nach der Auseinandersetzung um das Heizungsgesetz ist meine Hoffnung nicht allzu groß, dass diese Regierung sich nochmal zu ehrgeizigen Gesetzentwürfen durchringen wird.
Schwierige Politik, schwierige Weltsituation. Insgesamt, Sie sprechen auch von Schreckmomenten, die Sie selber als Journalist hatten. Stefan Lambi, was war denn ein Glücksmoment bei Ihren Recherchen?
Ich war mit der Außenministerin Annalena Baerbock in Mali und Niger. Das ist ja ein anderer Hotspot. Da drohen Bürgerkriege oder es gibt Bürgerkriege. Und wir hatten Gelegenheit, mit Annalena Baerbock zum Putschistengeneral in Mali zu kommen und dort Aufnahmen zu machen. Ebenso mit dem demokratisch gewählten Präsidenten von Niger, der inzwischen abgesetzt ist, weil gegen ihn geputscht wurde. Das heißt, wir kamen in einer historisch einmaligen Situation an. Und wenn man sich diese Bilder jetzt ein Jahr später nochmal anschaut, dann weiß man, dass was ich da im Film und auch im Buch nachzeichne, ist inzwischen Geschichte.
Und es sind trotzdem Momente, wo Sie sagen, ja, und da hat diese Bundesregierung ihre Mitglieder, in dem Fall die Außenministerin, etwas Gutes bewirkt?
Sie ist da erkennbar an Grenzen gestoßen. Sie hat sich von Anfang an vorgenommen, eine wertebasierte Außenpolitik zu betreiben und wurde zunehmend zu einer Realpolitikerin, weil natürlich der russische Außenminister, der chinesische Außenminister inzwischen auch abgesetzt ist, der malische Außenminister sich nicht an die Werteskala der deutschen Außenministerin halten. Also mit denen muss sie anders reden und redet auch anders als mit Gleichgesinnten etwa in Kanada oder in Frankreich. Und das war interessant, die Annalena Baerbock bei diesem Prozess zu beobachten, auch bei ihrer inneren Entwicklung.
Ich bedanke mich bei Stefan Lambi für dieses lange Gespräch. Seine Filmdokumentation Ernstfall Regieren am Limit ist zu sehen am Montag, den 11. September in der ARD, gleich nach der Tagesschau und natürlich ausführlich in der ARD Mediathek. Außerdem ist ein Buch zu lesen, Ernstfall Regieren in Zeiten des Krieges, Report aus dem Inneren der Macht. Es erschien bei CH Beck. Sie werden weitermachen mit dieser Beobachtung oder sind die Türen nach dieser Recherche zu?
Ich glaube nicht, dass die Türen zu sind. Ich werde weiter beobachten, in welcher Form auch immer.
Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Wild.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.